Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Andreas Diehl. Guten Tag. Bei der Europawahl am Sonntag haben rechtspopulistische Parteien fast durch die Bank gewonnen. Auch in Deutschland, wo die AfD stark zugelegt hat, vor allem im Osten des Landes. Doch auch in den ostdeutschen Bundesländern gibt es Unterschiede. Woran das liegt, erklärt uns gleich der Oberbürgermeister von Jena. Und an vielen Kirchenfassaden in Deutschland finden sich antisemitische Bilder. Demütigende Skulpturen, Schmähbilder, die den Juden klarmachen sollten, hier seid ihr nicht willkommen. Eines der prominentesten ist das sogenannte Judensau-Relief an der Wittenberger Stadtkirche. In der Stadt wird derzeit darüber diskutiert, ob man es entfernen sollte. Außerdem in dieser Sendung: in Berlin haben Jugendämter Kinder zu Pflegeeltern gegeben, die pädophil waren. Und das geschah nicht aus Versehen, sondern wissentlich. Die Ergebnisse der Europawahl vom Sonntag zeigen ein zweigeteiltes Deutschland. Im Westen sind trotz Verlusten CDU und CSU klar die Wahlsieger, mit einigen grünen und roten Flecken. In vielen Regionen Ostdeutschlands aber ist die AfD stärkste Kraft geworden. Nur in Leipzig und in Jena lagen die Grünen vorn. In Jena hat die AfD kaum mehr Stimmen geholt als im Bundesdurchschnitt. Der Oberbürgermeister von Jena, Thomas Nitsche, gehört der FDP an. An ihn die Frage: Herr Nitsche, was läuft anders in Jena, dass hier die AfD weit entfernt ist von einem ersten Platz?
Ja, wir hören das öfter, dass Jena ein bisschen anders ist als der Rest Thüringens. Und auch die AfD hat traditionell hier in Jena schwächere Werte als in anderen Regionen Thüringens. Das hängt wahrscheinlich vor allem damit zusammen, dass die Stadt Jena wirtschaftlich sehr erfolgreich aufgestellt ist, dass es eine sehr enge Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hier gibt und dass wir generell im Durchschnitt einen sehr hohen Bildungsgrad in der Bevölkerung hier haben als Akademikerstadt und Wirtschaftsstandort.
Kann man dann sagen, mehr Wohlstand, mehr Bildung heißt weniger Populismus? Ist das so einfach zu sagen?
Ob das allein schon die Formel ist, weiß ich nicht. Es kommt noch ein drittes hinzu. Wir haben hier schon über Jahre, also noch bevor die AfD entstanden ist als politische Kraft, eine sehr, sehr stark organisierte Zivilgesellschaft, die genau rechte Tendenzen, rechtspopulistische Tendenzen sehr allergisch aufnimmt und relativ stark und früh dagegen aufsteht.
Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass die Ursache für das starke Ergebnis von Rechtspopulisten das Abgehängtsein ist, was man empfindet, dass wirtschaftlich schwache Regionen sind. Manchmal meint man, das ist ein bisschen eine sehr einfache Erklärung. Greift die zu kurz? Wie sehen Sie das?
Das ist ja erstmals die AfD im Stadtrat vertreten in Jena. Es wird jetzt sicherlich vor allem darauf ankommen, wie man dann mit dem Umstand auch umgeht, dass die AfD da ist. Und da wäre mein Petitum, gar nicht mit Vorverurteilung oder Verteufelung zu beginnen, sondern tit for tat erstmal diejenigen, die dann im Stadtrat sind, kommen lassen und schauen, wie gibt man sich denn? Will man Sacharbeit machen? Da gibt es in Jena einen sehr, sehr starken Hang zu, sich an Sachpolitik zu orientieren und nicht so sehr auf die Parteizugehörigkeit zu gucken. Oder wird es populistisch zugehen und dann angemessen darauf zu reagieren?
Das ist ja grundsätzlich so eine Debatte, jetzt mit Blick vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn wir nach Österreich gucken, da hat ja Kanzler Kurz genau das versucht, die Rechtspopulisten einzubinden, ist aber doch krachend gescheitert. Meinen Sie trotzdem, es wäre die geeignete Methode?
Na, ich rede hier nicht zwingend einer Einbindung, das Wort. Also ob man jetzt Koalitionen mit der AfD bilden sollte, das will ich gar nicht machen, sondern es geht ja um Anträge, die gestellt werden im Stadtrat und abgestimmt. Das ist ja sehr konkret. Da ist man sehr nah an der Sache. Da wird eine Straße gebaut, da wird eine Kindertagesstätte gebaut, da geht es um die Preise im Nahverkehr, solche Dinge. Und wenn dann Anträge gestellt werden, dass man sich gedanklich blind macht für, wer ist denn Einreicher dieses Antrages und dann nur entlang der Sache entscheidet, jawohl, guter Antrag, vielleicht auch ein Antrag, den ich ablehnen will, aber es ist wert, sich damit auseinanderzusetzen und Sachpolitik zu machen. Ich glaube, das ist das eigentliche Rezept, um Populisten zu stellen.
Müsste da auch die Politik, ich sag mal jetzt von Berlin, mehr tun?
Ich glaube, da hat die Kommunalpolitik einen gewissen Vorteil gegenüber den anderen Politikebenen auf Landes- und Bundesebene, weil es eben so konkret und so nah vor der eigenen Haustür passiert. Ich sage immer theoretisch, praktisch geht das mit 100.000 Einwohnern nicht, aber theoretisch kann man kommunalpolitisch noch jeden seiner Wähler kennen und kann auch unmittelbar mit ihnen kommunizieren. Nicht falsch verstehen bitte und nicht nur vermittelt über Medien, wo immer kleine Verzerrungseffekte, öffentliche Personen und reale Personen auftauchen. Ich glaube, kommunal ist man sehr, sehr nah an der Sache und dann müssen Populisten auch liefern. Und wenn sie das nicht tun, kann man da auf kommunaler Ebene anders damit umgehen als auf Landes- oder Bundesebene.
Kann denn das ein Rezept sein, auch für andere Kommunen? Also würden Sie Ihren Kollegen in den anderen Städten oder auf dem Land raten, macht es doch so wie wir, geht das auf dem Land überhaupt?
Ja, inwieweit das übertragbar ist, weiß ich nicht. Jetzt muss man vorsichtig sein, dass es nicht überheblich klingt, aber Jena geht es im Vergleich sehr, sehr gut. Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Wir sind eine insgesamt junge, dynamische und optimistische Stadt. Ob sich das jetzt einfach kopieren lässt, weiß ich nicht. Aber es trägt sicherlich dazu bei, dass der Effekt dann so ist, wie er ist.
Einschätzungen von Thomas Nitsche, Oberbürgermeister von Jena. Das Interview habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. An der Außenfassade der Wittenberger Stadtkirche gibt es ein Relief, auf dem ein Schwein zu sehen ist. An seinen Zitzen hängen Menschen, die als Juden zu erkennen sind. Auch ein Rabbiner wird dargestellt. Das Relief, das um das Jahr 1300 entstand, ist ganz klar judenfeindlich, antisemitisch. Aber wie geht man mit solchen Darstellungen um? Hängen lassen, weil sie Teil unserer Geschichte sind, oder weg damit, weil sie auch heute noch Wirkung haben? Das zuständige Landgericht hat in der vergangenen Woche die Klage eines Mitglieds der jüdischen Gemeinde abgewiesen. Damit muss das Relief zunächst nicht entfernt werden. Aber die Debatte ist damit nicht zu Ende. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Christoph Richter, hat sich in Wittenberg umgehört.
Ich bin wirklich ganz unsicher. Also ich frage mich schon seit Wochen, es geht ja schon eine Weile. Ich finde eher, sie sollte runter.
Sagt eine Frau am Wittenberger Marktplatz. Sie steht in Sichtweite der Stadtkirche St. Marien. An der Südwand der doppeltürmigen gotischen Hallenkirche befindet sich das Motiv der Judensau, eine antisemitische Schmähplastik. Man sieht, wie Juden an den Zitzen von Schweinen saugen und trinken. Ein Rabbiner macht sich unter dem Schweineschwanz zu schaffen. Ihr Zweck war es, die jüdische Bevölkerung zu beleidigen. Mehr noch, die Plastik sollte Juden abschrecken, sich in Wittenberg niederzulassen. Doch viele Wittenberger plädieren für den Verbleib. Einfach herunterreißen, das wäre doch Bilderstürmerei, heißt es.
Soll nicht abgenommen werden. Ich finde, das tut die Juden nicht beleidigen.
Na, das ist Geschichte. Es war nicht schön, aber es ist Geschichte. Na, da gibt es weitaus wichtigere Sachen, worüber sich man eigentlich aufregen sollte.
Schandfleck, Mahnmal oder Denkzeichen. Die Experten sind sich unschlüssig, was die demütigenden antisemitischen Skulpturen und Schmähbilder an und in Kirchen letztlich wohl sind. Die Teilnehmer der dreitägigen Wittenberger Tagung mit dem Titel »In Stein gemeißelt« zum Umgang mit eingefurchten antisemitischen Bildern ringen darum, wie man wohl am besten mit den drastischen Plastiken kirchlicher Judenfeindschaft umgehen sollte. Schnell wird deutlich, eine klare Antwort, eindeutige Lösungen, den goldenen Weg gibt es definitiv nicht. Eine Empfehlung lautet:
Wenn man sich entscheidet, solche antisemitischen oder antijüdischen Darstellungen im Stadtraum oder in den Kirchenräumen zu lassen, dass es dann auf sehr vielen Ebenen eine offensive Thematisierung dessen geben muss. Am besten dann schon auf der Internetseite, bei Stadtführungen, dass es da eine Auseinandersetzung gibt, dass das offensiv ein Teil, ja, vielleicht auch von einem Tourismuskonzept wird, zu sagen, wir haben hier dieses Erbe und so gehen wir damit um.
Aber es gebe derart massiv verletzende und und kränkende Judendarstellungen, wo eine Entfernung bzw. Abnahme mehr als angebracht, ja geradezu notwendig sei, sagt Cordelia Hess, Mediävistin und Professorin am Lehrstuhl für Nordische Geschichte an der Universität Greifswald.
Denn es gibt Darstellungen, wie auch hier in diesem Wittenberger Beispiel, die tatsächlich so krass antijüdisch sind. Ich denke, da könnte man schon einfach die klare Forderung aufstellen, die zu entfernen. Ich finde, das muss man nicht dran lassen.
Es bestehe die Gefahr, durch die Eindeutigkeit der Bildsprache, dass antisemitisches Wissen ungefiltert weitergegeben werde. Und die Wittenberger Plastik sei über die Jahrhunderte hinweg, und zwar bis heute, für Juden derart anstößig, dass eine Auseinandersetzung bestenfalls im Museum erfolgen könne. Eine Erklärtafel im öffentlichen Raum reiche nicht aus, unterstreicht Antisemitismus-Expertin Cordelia Hess.
Ich denke aber, dass auch diese langen historischen Linien und die Zeit vor dem Nationalsozialismus, vor der Shoah, viel zu wenig eine Rolle spielen. Also diese langen Jahrhunderte, wo es viel Nachbarschaft und viel Kontakt gab, aber eben auch immer diesen Moment, wo Nachbarschaft in Feindschaft und in Angriffe umschlagen konnte und Alltag eigentlich immer wieder neu verhandelt werden musste. Und ich denke, da könnte noch viel getan werden, um das mehr so ins Bewusstsein zu rücken.
Um die Wittenberger Schmähskulptur gab es schon zu DDR-Zeiten eine heftige Kontroverse. So etwas hängt in unserer Kirche, weg damit, hieß es schon damals. Letztlich verständigte man sich auf ein künstlerisches Mahnmal und hat eine Bronzeplatte des Bildhauers Wieland Schmiedl in den Boden eingelassen. Eine Bodenplatte, durch die scheinbar Blut quillt, das an den Tod von 6 Millionen Juden während der Shoah erinnern soll. Doch heute ist auch diese Skulptur umstritten. Es ist die Rede von ritualisiertem Erinnern, von einer Pflichtübung, weshalb neue Wege gegangen werden müssen. Doch mit einer Radikalkur kann Friedrich Kramer, der designierte Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Direktor der Evangelischen Akademie in Sachsen-Anhalt, wenig anfangen und plädiert für eine intensive Debatte über den Antisemitismus innerhalb der Kirche. Zwar gäbe es die historische Erklärung der EKD, die 2015 zum Antijudaismus Luthers ganz eindeutig Stellung bezogen habe, indem das weitreichende Versagen der evangelischen Kirche gegenüber dem jüdischen Volk zum Ausdruck gebracht wurde. Doch es brauche innerhalb der Kirche aktuell dringend weitere Schritte.
Also abkloppen ist überhaupt gar keine Option. In Wittenberg zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man einen Holocaust ein Mahnmal wirklich baut, in dem das integriert ist, auch mit dem Mahnmal zusammen, in dem man vielleicht auch die Namen der Ermordeten mit integriert, in dem man auch sozusagen auch Stadt und Land sich positionieren. Das ist ja bisher eine rein kirchliche Gedenkstätte.
An schätzungsweise etwa 30 Kirchen in Deutschland gibt es solche Schmähbilder der Judensau. Darunter sind auch solche prominenten Kathedralen wie der Kölner Dom.
Eine Debatte, die über Wittenberg hinausgeht. Christoph Richter berichtete. Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, die Bürger vor Verbrechen zu schützen. Was aber, wenn der Staat selbst, in diesem Fall das Land Berlin, zugibt, dass in seiner Verantwortung Verbrechen begangen worden sind? Es geht um sexuellen Missbrauch. Konkret, Berliner Jugendämter haben Jungen zu pädophilen Pflegevätern geschickt.
Sie haben Apfelkuchen gekauft und ihn mitten auf den Tisch gestellt. Doch der Kuchen bleibt unberührt an diesem Nachmittag in einer kleinen Wohnung in Berlin-Steglitz, in der Marco und Sven ihre schier unglaubliche Geschichte erzählen. Beide möchten ihren richtigen Namen nicht im Radio hören. Sie sind Mitte 30, haben fast die Hälfte ihres Lebens bei dem Pflegevater Fritz H. verbracht. Bei einem Monster, sagen sie heute.
Wir sind auferzogen worden von diesem Mann, einfach um seine Wünsche zu erfüllen, um da zu sein, wenn man diese Wünsche erfüllen sollte.
Sven war ein Findelkind. Ausgemergelt und krank kam er zu seinem mittlerweile verstorbenen Pflegevater, lernte dort Marco kennen.
Es gab halt Kommandos, die man zu erfüllen hat, in kurzen Sätzen. Gespräche, wie wir sie miteinander führen, gab es nicht.
Wir sind dort wirklich systematisch abgekapselt worden. Und dementsprechend gab es keine anderen Einflüsse, auch von außerhalb oder sonst irgendetwas.
Zu Beginn des Gesprächs läuft Marco plötzlich aus dem Wohnzimmer. Eine Panikattacke, Herzrasen, Todesängste. Als er sich beruhigt hat, erzählt er von insgesamt 8 Pflegebrüdern, die das Jugendamt über die Jahre hinweg zu Fritz H. schickte. Einige blieben nur kurz, andere 15 Jahre lang, so wie er selber. Marco und Sven haben nie liebevolle, unterstützende Eltern kennengelernt. Für sie war das, was der Pflegevater mit ihnen anstellte, Normalität.
Körperliche Züchtigung, indem er einen geschlagen hat. Die Devise war gewesen, er schlägt den Teufel in uns, nicht uns, sondern den Teufel. Und halt der sexuelle Missbrauch, der mit 6 Jahren dann angefangen hat.
Von 1989 bis 1996, so bestätigt es auch die Staatsanwaltschaft, wurde Marco sexuell missbraucht. Für die Älteren hat sich unser Pflegevater nicht mehr interessiert, sagt Marco, nur für die Kleinen.
Oh, also irgendwann schaltet man ab. Aber bis zum 14., 13. Lebensjahr, wenn man nichts anderes kennt und abgekapselt wird, man muss sich vorstellen, man war nie im Urlaub, nicht einmal auf dem Spielplatz. Schule wurde sehr vernachlässigt.
Die Westberliner Senatsverwaltung genehmigte schon in den 60er Jahren ein Projekt, bei dem Straßenkinder zu pädosexuellen Männern in Pflege gegeben wurden. Treibende Kraft, der damalige Abteilungsleiter des Pädagogischen Zentrums Helmut Kentler. Der spätere Professor an der Uni Hannover plädierte für die Legalisierung von Sex mit Kindern. Er schrieb Gutachten im Auftrag von Gerichten und Jugendämtern, auch über Marco. Beim Jugendamt des Berliner Bezirks Schöneberg setzte sich der mittlerweile verstorbene Kentler für Fritz H. ein, den mutmaßlichen Missbrauchstäter und Pflegevater. Die Berliner Jugendsenatorin Sandra Scheres.
Was ich total erschreckend finde, die Argumentation, die Kentler damals vorgenommen hat, nämlich, dass zum einen die Jugendlichen ein Zuhause erhalten und die Pflegeväter eben Sex und dass beide Seiten davon profitieren würden. Und das ist ganz deutlich, dass hier ein Verbrechen in staatlicher Verantwortung stattgefunden hat.
Jugendsenatorin Scheres lässt den Skandal derzeit wissenschaftlich aufarbeiten. Noch sind viele Fragen offen. Die wichtigsten? Wie viele Täter gab es und wie viele Opfer? Anfangs war nur von einem Projekt in den 60er bzw. 70er Jahren die Rede. Doch der Fall von Marco und Sven zeigt, das Jugendamt brachte 30 Jahre lang Pflegekinder beim mutmaßlichen Missbrauchstäter Fritz H. unter, mindestens bis zum Jahr 2001. Die Folgen für Marco und Sven, sie sind beide arbeitsunfähig und traumatisiert. Sven nennt sein eigenes Leben
erbärmlich. Erbärmlich einfach.
Die Senatsverwaltung hat im letzten Jahr Hilfe versprochen. Marco und Sven erhielten Unterstützung bei der Beantragung von staatlichen Leistungen. Einige 1.000 Euro sind geflossen. Für ein mögliches Schmerzensgeld habe man allerdings kein Budget. Marco und Sven wollen nun das Land Berlin auf Schmerzensgeld verklagen. Dafür haben sie Prozesskostenhilfe beantragt. Das Gericht hat darüber noch nicht entschieden, aber das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg teilte in einer Stellungnahme im April mit, für die Unterbringung bei Fritz H. seien rein fachliche Gründe ausschlaggebend gewesen. Außerdem könne die Ursache für die Erwerbsunfähigkeit auch die frühkindliche Misshandlung durch die leiblichen Eltern sein. Fazit: Der Institution, die dem mutmaßlichen Missbrauchstäter Fritz H. jahrelang Pflegekinder schickte, der Antrag auf Prozesskostenhilfe sei abzulehnen.
Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich wirklich sagen muss, dass ich entsetzlich müde bin. Hätte ich meinen Glauben nicht, würde ich schon längst schlafen gehen.
Ein Beitrag von Claudia van Laak.